Wir lesen weiter im 1. Petrusbrief, ab Kapitel 2, Vers 11, spricht er seine Leser an, als solche, die von der menschlichen Gesellschaft als Fremdkörper empfunden werden. Und er hilft ihnen, sich zu orientieren und zu wissen, wie sie sich verhalten sollen. Einmal erlässt er in den Versen 11 und 12 einen allgemeinen Aufruf und hilft ihnen grundsätzlich. Dann haben wir in den Versen 13 bis 17 den Aufruf in Bezug auf den Staat. Wie verhält sich ein Christ in Bezug auf den Staat, wenn er als Fremdkörper in dieser Welt empfunden wird? In den Versen 13 und 14 sagt er etwas Grundsätzliches zum Verhalten des Christen dem Staat gegenüber. In den Versen 15 und 16 gibt er eine Begründung, er motiviert, er hilft den Christen zu verstehen, warum das Verhalten so aussehen soll. Und in Vers 17 fasst er einige Gedanken zusammen, ganz kurz. Wir lesen die Verse 13 und 14 zunächst, wo der Apostel den Christen hilft, grundsätzlich die richtige Einstellung zum Staat einzunehmen. Hierüber könnte man ein Buch schreiben, weil gerade dieses sehr wichtig ist, wie soll ein Christ sich dem Staat gegenüber verhalten. Aber wir haben hier die Thematik kurz skizziert. Seid also aller menschlichen Einrichtung unterordnet, des Herrn wegen, sei es dem König als dem Überragenden oder den Statthaltern als denen, die durch ihn geschickt wurden, zur Vergeltung der Übeltäter, aber zum Lobe derer, die Gutes tun. Petrus fasst den Staat hier zusammen, beziehungsweise alles, worunter wir gestellt sein mögen, zusammen in dem Ausdruck menschliche Einrichtung. Das schließt den Staat ein, geht aber eigentlich ein Stück weiter. Unsere Gesellschaft ist aufgebaut in Schichten, das heißt, oder in gruppenweise, sie ist in verschiedene Instanzen eingeteilt oder Institutionen. Wir haben den eigentlichen Staat, die Behörden auf Landesweite, das heißt Bundesrepublikweite. Dann haben wir die Länder und wir haben die Regionen, die Bezirke und die kleineren Teile, die Orte. Und dann haben wir die Schulen und andere Einrichtungen in der Gesellschaft. Eigentlich bezieht sich Petrus scheinbar auf alle solche Einrichtungen. Und er sagt, grundsätzlich soll unsere Haltung eine der Unterordnung sein. Wo eine solche Einrichtung ist in der menschlichen Gesellschaft, eine Art Staat oder Regierung, und wenn es in der Schule ist oder im Ort oder wo immer es ist, der Staat unserer Nation ist ja nicht die einzige Autorität. Überall, wo gesellschaftliche Autorität ist, dort sollen wir uns unterordnen. Petrus gestattet es dem Christen nicht zu rebellieren. Er darf Menschen ins Gewissen reden, aber er darf nicht gegen das Gesetz aufkommen. Er muss also Wege einschlagen, wenn er seine Gesellschaft verändern will. Er muss Wege einschlagen, die legitim sind. Nun mag man sagen, wenn die Gesellschaft sehr korrupt ist oder die Gesetzgebung und die Behörden sehr autoritär sind, dann sind dem Christen ja nicht viele Möglichkeiten gegeben. Nun, einerseits muss der Christ bereit sein zu leiden. Wir müssen immer bedenken, er hat hier nicht sein Paradies, sein Zuhause. Wenn das das Letzte wäre, dann natürlich müsste er sehen, dass er das Beste aus diesem Leben machen könnte. Der Nichtchrist, der keine Hoffnung hat, der ist angewiesen darauf, hier sein Paradies zu versuchen einzurichten. Aber der Christ ist nicht darauf angewiesen. Er ist bereit zu sterben, wenn es sein muss. Dies ist nicht seine Heimat. Deshalb kann er vorübergehenderweise hier leiden, Nachteile auf sich nehmen. Er ist bereit zu leiden. Auf der anderen Seite sind dem Christen eigentlich größere Möglichkeiten gegeben zur Veränderung der Gesellschaft als dem Nichtchristen. Weil der Christ den Gott Himmels und der Erde als Autorität hat. Und er kann sich an die höchste Instanz wenden. Er mag keinen Zugang haben zum Kanzler oder, wenn es einen König hat, zu ihm. Aber er kann sich zu dem wenden, der König aller Könige ist. Und Gott ist imstande, ganze Regierungen umzukippen. Das kann er. Und Christen haben schon durch Gebet viel beigetragen zu solchen Veränderungen. Es sind interessante Beispiele dafür, auch in der Mission. Wenn Gott will, kann er Türen öffnen. Wenn Gott will, kann er Systeme verändern. Und der Christ hat direkten Zugang zu diesem höchsten König. Das ist wieder eine Möglichkeit, die ein Nichtchrist hat, die ein Christ, Nichtchrist nicht hat. Petrus sagt also, ein Christ kann es sich leisten, zunächst einmal untertänig zu sein. Aber er hat nicht nur die Möglichkeit, sich zum höchsten König zu wenden, sondern er hat die Möglichkeit, Menschen, die über ihm stehen, Petrus spricht hier vom König als dem Überragenden, das heißt dem, der über allem ist. Der Christ hat die Möglichkeit, denen, die über ihn gestellt sind, ins Gewissen zu reden. Und dieses kann der Christ besser als ein Nichtchrist. Wenn ein Christ sein Leben durchschauen lässt und Menschen merken, er ist konsequent, und jeder Mensch hat ein Gewissen. Jeder Mensch hat intuitiv eine Auffassung von Gut und Böse, und im Allgemeinen deckt sich dieses. In einigen Fällen deckt es sich nicht, wenn das Gewissen falsch erzogen war und Menschen wirklich verkrümmt sind in ihrem Innern. Aber C.S. Lewis, der englische Literaturmann von Oxford war es wohl, der hält fest, eigentlich hat jeder auf der Welt ein ähnliches Denken, wenn es zum Gewissen kommt. Und wenn jetzt Nichtchristen das Leben von Christen beobachten, dann können sie feststellen, dass diese Leute konsequenter leben. Und wenn die dann, nachdem sie gezeigt haben, dass sie konsequent leben, anderen ins Gewissen reden, ihre Mitmenschen und dann auch die über ihnen sie gestellt sind, wenn sie ihnen ins Gewissen reden, dann kann das etwas ausrichten. Manchmal verursacht es noch mehr Leiden, aber Gott wird dann für sie sorgen. Petrus gibt hier also Anordnungen oder Anweisungen für Christen, die durchaus realistisch sind. Sie sind nicht unmögliche Anweisungen. Sie sind nicht nur Anweisungen, die den Christen dazu bringen, einfach nur zu ducken und oder sich zu unterordnen und Fußmatte, ja. Das ist nicht, was Petrus hier erwartet, dass jeder Christ sich wie eine Fußmatte benimmt. Deshalb möchte ich hinweisen auf die Möglichkeiten des Christen. Erstens einmal ist er hier nicht zu Hause, aber als Mensch in der menschlichen Gesellschaft hat er andere Möglichkeiten als der Nichtchrist. Also, es sei dem König als dem Überragenden oder den Statthaltern als denen, die durch ihn geschickt wurden, zur Vergeltung der Übeltäter oder zum Lobe derer, die Gutes tun. Hier fügt Petrus ein Wort an die Regierenden zu. Er schreibt dieses an Christen, aber er zeigt Christen, welches die Aufgaben von Behörden sind. Was ist die Aufgabe eines Staates? Hierüber ließe sich sehr viel sagen. Und Professor Dr. Huntermann hat an der Akademie in Basel Vorlesungen gehalten hierüber. Er hat dieses bis ins Letzte durchgedacht und dann besprochen mit den Studenten. Mir fällt auf, dass was Petrus an dieser Stelle sagt und sehr kurz zusammenfasst, im Grunde dasselbe ist als das, was Paulus in Römer 13 sagt. Die Aufgabe des Staates ist nach den Aposteln Petrus und Paulus eine zweifache Aufgabe: gegen das Böse zu sein und für das Gute zu sein. Die Übeltäter, weil der Staat gegen das Böse ist, soll man die Böses tun, bestrafen. Und weil der Staat für das Gute ist, sollen die Gutes tun, gelobt und gefördert werden. Es ist die Aufgabe des Staates, ein Klima zu verschaffen, in welchem gute Werke getan werden können, gute Einrichtungen gefördert werden. Das ist grundsätzlich die Aufgabe des Staates. Gott hat den Staat eingesetzt, das setzt Petrus hier voraus, das sagt Paulus explizit in Römer 13. Deshalb kann ein Christ sich hier fügen. Und interessant ist, dass diese Worte zu einer Zeit geschrieben wurde, wo es für Christen nicht immer leicht war. Auch in solchen Zeiten scheint das möglich zu sein. Und jetzt gibt Petrus die Begründung in den Versen 15 und 16. Weil es so Gottes Wille ist, durch Gutes tun die Unkenntnis der unverständigen Menschen zum Schweigen zu bringen. Es ist nicht der Wille Gottes, dass wir uns auflehnen mit Waffengewalt. Es ist der Wille Gottes, dass der Christ sich durch Gutes tun verhält in einem Staat, in einer Gesellschaft, die ihn als Fremdkörper empfindet. Der Christ soll Gutes tun, und dieses Gutes tun kann passiv oder aktiv sein. Aktiv heißt, dass er wirklich gute Taten vollbringt. Und diese sehen dann die Nichtchristen. Und Jesus sagt, dann kann das dazu führen, dass andere Menschen aufmerksam werden auf den Gott der Christen und ihn loben. Sie sind ein Licht durch ihre guten Taten. Gutes tun kann aber auch passiver Form annehmen. Das Richtige tun oder zu leiden, unschuldig zu leiden und so weiter, und dann nicht zu schelten, wie Petrus an anderer Stelle sagt. Auch das ist eine Form von Gutes tun. Man tut das Richtige, man verhält sich in einer nicht sündhaften Weise. Das ist der Wille Gottes, dass man sich so verhält. Und auf diese Weise kann es möglich sein, nun passen wir gut auf, Petrus sagt, die Unkenntnis der unverständigen Menschen zum Schweigen zu bringen. Er sagt nicht, Menschen zum Schweigen zu bringen, sondern er sagt, die Unkenntnis von Menschen zum Schweigen zu bringen. Warum sind Menschen unverständig? Weil sie nicht genug wissen, sie haben nicht genügend Kenntnisse. Sehen Sie, wie wichtig die Bibel Information hält. Die Bibel legt großen Wert auf Wissen. Nicht immer ist Wissen die Lösung. Viele Leute wissen, aber sie handeln nicht entsprechend. Aber Petrus räumt einmal ein, dass es möglich ist, dass Menschen, die uns nicht verstehen, auch nicht genügend wissen über uns. Sie wissen nicht genügend über Christus, über Gott und so weiter. Und wir sollen das wissen, dass das ein möglicher Grund ist. Deshalb sollen wir nicht gleich auch sündhaft reagieren. Wir sollen zunächst einmal positiv denken. Es kann ja sein, dass er nicht weiß, was er tut und so weiter. Und dann sollen wir den Menschen, die uns nicht verstehen, versuchen zu helfen. Das ist die Art und Weise, wie wir mit anderen umzugehen haben. Petrus baut hier eine ganze Menge von kleinen Hilfen ein, die nicht so auf der Oberfläche liegen, Aber wenn wir den Text sorgfältig lesen, haben wir hier eine Menge von Hilfe für den Alltag. So viel, dass es lange nehmen würde, das hier zu besprechen. Durch Gutes tun, die Unkenntnis der unverständigen Menschen zum Schweigen zu bringen. Sie sprechen, weil sie nicht genügend Kenntnis, und deshalb, wenn sie schweigen, kommt ihre Unkenntnis zum Schweigen. Und nun sagt Petrus in Vers 16, in welcher Qualität sie so zu handeln haben. Das heißt, als welche sollen sie so handeln? Er gibt hier zwei Eigenschaften, in welchen ein Christ gegenüber Nichtchristen handeln kann, Gutes tun kann, entweder aktiv oder passiv. Welche sind diese zwei Eigenschaften? In Bezug auf die Mitmenschen mag seine Freiheit begrenzt sein. Er mag zum Beispiel willkürlich an der Arbeitsstelle eingeschränkt sein, benachteiligt sein. Es mag sein, dass eine Gesellschaft durch Gesetzgebung, ganz besonders es auf die Christen abgesehen hat und ihre Freiheiten einschränkt. Es mag sein, dass die Gesetzgebung Freiheit gewährt, aber Menschen einfach nicht tolerant sind. Wie immer auch. Petrus sagt, wir Christen sollen uns als Freie verstehen. Die Freiheit ist nicht eine in Bezug auf die Gesellschaft, sondern in Bezug auf den Himmel. Wir sind frei geworden von der Sünde und wir sind auch frei geworden vom Staat. Paulus sagt einmal zu den Kolossern, was tut ihr, als ob ihr in der Welt lebt? Die Gemeinde Jesu ist grundsätzlich nicht von dieser Welt. Jesus sagt einmal zu Petrus, eigentlich, wir sind ja Söhne Gottes. Eigentlich müssten wir ja nicht Steuer zahlen. Wir sind nicht von dieser Welt. Aber damit wir nicht unnötigerweise Anstoß geben, tu dies und das, damit du Geld hast und dann geh und zahl für dich und für mich. Grundsätzlich wären wir frei in dieser Welt. Wir sind keinem Staat unterstellt, letztlich. Wir sind Gott unterstellt. Wir sind nicht mehr Bürger dieser Welt, letztlich. Und doch hat uns Gott in diese Welt hineingesetzt. Und wir sollen Beispiele sein und wir sollen uns freiwilligerweise unter den Staat unterordnen. Aber als Freie, als Menschen, die letztlich nicht gebunden sind. Ich bin nicht ein Kind dieser Welt. Ich bin nicht in erster Linie ein Deutscher. Ich persönlich nicht in erster Linie ein Kanadier. Ich bin in erster Linie Christ und dann habe ich eine Nationalität. Ich bin ein Freier grundsätzlich. Aber das heißt nicht, dass ich nun tun kann, als würde ich nicht eine Nationalität haben, unter einer Regierung unterstellt wäre. Einmal als solche, aber zum anderen als Menschen, die frei geworden sind von der Bindung am Bösen. Wir sind nicht mehr Gebundene. Wir müssen nicht schelten. Wir müssen nicht eingreifen. Wir sind frei von der Notwendigkeit, uns durch die Handlungsweise unseres Gegenübers, unserer Gegner, bestimmen zu lassen. Wir müssen nicht mit denselben Waffen umgehen, mit denen unsere Gegner umgehen. Wir müssen nicht auf dieselbe Art und Weise sprechen. Der Christ ist frei. Und wenn er auf der Arbeitsstelle ist oder in der Schule oder irgendwo und Menschen merken dieses, dass er Sieg hat, dass er frei ist, dass er gelassen sein kann, dass er geduldig sein kann, er ist nicht gezwungen, so zu handeln wie andere, das zieht, das lenkt die Aufmerksamkeit auf Jesus, das fällt auf und manch einer konnte schon auf diesem Wege, dass ein Christ ein Licht war, auf diesem Wege zu Jesus geführt werden. Natürlich muss das mündliche Zeugnis noch hinzukommen. Als frei und nicht als hättet ihr die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit, sondern, und jetzt kommt die zweite Eigenschaft, einmal frei, auf der anderen Seite Sklaven. Ich bin frei von dieser Welt. Ich bin frei von der Sünde. Ich bin frei von Satan. Ich bin dem Satan und der Sünde und dem Staat nicht mehr unterstellt, letztlich. Ich bin nicht gebunden. Ich muss nicht tun, was diese Welt und Sünde bestimmt. Ich kann tun, was Gott sagt. Und dort bin ich ein Sklave. Ihm bin ich verpflichtet. Ich bin sein Sklave. Ich bin ein Leibeigener von Jesus Christus. Und als solcher habe ich in dieser Welt zu leben. Das heißt, ich habe letztlich meine Loyalität Jesus Christus gegenüber hier zu bekunden. Und wenn die Loyalität Jesus Christus gegenüber mit der Loyalität bzw. der Untertänigkeit in einem Staat, wenn diese in Konflikt geraten, dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich lieber das tue, was Gott tut, was Gott will, als das, was Menschen wollen. Da sagt Petrus an einer anderen Stelle, es ist besser, Gott zu gehorchen als den Menschen. Aber nur, wenn dieser Konflikt da ist, wenn ich beiden Unterordnung zeigen kann, dann ist das natürlich das Gewünschte. Aber Gott ist mein höchster König. Ich bin sein Sklavendiener. Und nun fasst er zusammen in Vers 17. In ganz kurzen Worten sagt er, erst einmal auf der horizontalen Ebene, wo wir mit Menschen sind, er teilt jetzt alle Menschen auf in zwei Gruppen, Gemeinde und Welt. Aber wie verhalte ich mich, wenn ich zusammen mit anderen Menschen lebe, in diesen zwei Räumen? Er fasst jetzt zusammen, wie soll mein Verhalten aussehen? Auf horizontaler Ebene, zuerst einmal in der nichtchristlichen Gesellschaft, wo nicht Gemeinde ist. Da sagt er, ehet alle. Jeder Mensch ist im Bilde Gottes geschaffen und ist also ehewürdig. Man darf also dieser Aufforderung von Petrus nachkommen. Ehet alle. Das Zweite, das er hier sagt, gilt dem Verhalten in der Gemeinde. Liebt die Bruderschaft. Jetzt kommt die senkrechte Beziehung. Zuerst die Beziehung zu Gott. Die kommt natürlich zuerst. Fürchtet Gott. Und dann in der Welt oder im Staat, in der weltlichen Gesellschaft, ehrt den König. Wenn wir Gott fürchten, dann ist das bestimmend. Den König müssen wir nicht fürchten, aber wir dürfen ihn ehren. Er ist nicht die höchste Autorität. Petrus macht einen Unterschied in der Qualität der Autorität. Die Autorität Gottes ist größer. Dann kommen wir zum nächsten kleineren Abschnitt, den Versen 18 bis 25, bis Ende dieses Kapitels. Hier spricht der Apostel von der Beziehung als Sklave. Er erlässt einen Aufruf in Bezug auf den Sklavendienst. Viele seiner Leser waren Leibeigene und diesen musste ein besonderes Wort gegeben werden. Denn wenn Sklaven Christen wurden, kamen sie in eine Spannung hinein. Sie waren ja frei als Christen. Sollten sie jetzt noch ferner Sklaven sein oder sollten sie sich unterordnen? Für die Frauen war es damals auch schwierig. In der weltlichen Gesellschaft war die Frau oft nicht so frei. In Makedonien hatte sie große Freiheit, im Süden von Griechenland wiederum nicht. Manche Frauen, wenn sie Christen wurden, besonders im Süden, wo die Frau nicht so eine hohe Stellung hatte, dann neigten sie vielleicht dazu, sich selbstständig zu machen. Ich bin ja doch eine Christin, ich bin doch jetzt bedeutungsvoll und so weiter. Und Paulus sagt, Moment einmal. Und gerade an die Frauen in Korinth hat er einiges zu sagen dann. Jetzt gilt es den Sklaven, ein Wort zu sagen. Und Petrus widmet ihnen ein längeres Wort, 18 bis 25. Dieser Abschnitt kann wiederum aufgeteilt werden. In Vers 18 gibt er grundsätzlich an, wie das Verhalten sein soll. Was ist das richtige Verhalten eines Sklaven als Christ? In den Versen 19 und 20 spricht er von dem Leiden, das wohlgefällig ist. Denn Sklaven haben sehr oft zu leiden. Und er spricht ein Wort über dieses Leiden und zeigt, was wohlgefälliges Leiden ist. Und dann in den Versen 21 bis 25 zeigt er uns das vollkommene Vorbild in der Sklaverei. Das Beispiel von Jesus hebt er vor. Denn Jesus, sagt Paulus in Philipper 2, machte sich freiwilligerweise zum Sklaven. Und er hat uns gezeigt, wie man als Sklave leidet. Und das soll jetzt den Sklaven oder den Christen, der Sklave ist, orientieren. Er soll hier Wegweisung finden für sein Verhalten in diesem Teil der menschlichen Gesellschaft, die ihn als Fremdkörper empfindet. Lesen wir diese Verse. Zuerst, wie sieht das richtige Verhalten aus? Vers 18. Die Hausdiener seien dabei den Herren in aller Furcht unterordnet. Einige Ausleger denken, dass diese Formulierung Hausdiener eine bewusste abschwächende Form von Sklave bedeutet. Andere sind sich nicht ganz im Klaren darüber, ob dieser Ausdruck überhaupt Sklaven meinen muss. Vielleicht schließt er auch freie Hausdiener ein. Hausdiener ist eigentlich das Wort. Aber bezieht es sich auf Haussklaven oder bezieht es sich auf Haussklaven und freie Hausdiener? Das ist nicht klar. Aber für uns, die wir diesen Text heute lesen, gilt es immer noch und wir haben auch hier ein Wort, das wir anwenden können. Wer also in einem engeren Bereich, Lebensbereich zu dienen hat, wie damals ein Christ, der in einem Hause angestellt oder als Gebundener dort zu dienen hatte. Haus heißt natürlich nicht nur das Haus, in dem man wohnt, sondern das Berufsleben wurde ja oder spielte sich ja in starkem Maße auf dem Gelände eines Hauses ab oder direkt im Hause. Das heißt, dort, wo das Leben sich abspielt. Heute gehen wir außer Hauses normalerweise und arbeiten. Heute ist das selten, dass der Beruf im Haus bzw. auf dem Hof sich abspielt. Wir müssen also heute es so denken, im Haus oder dort, wo wir arbeiten. Wie sieht das aus? Die Hausdiener seien dabei den Herren in aller Furcht unterordnet. Und wenn das von Sklaven gefordert wurde, dann vermögen wir, die wir frei sind, doch sicherlich diesem nachzukommen. Nicht allein den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Dieses Wort, das ich mit Verkehrte übersetzt habe, bedeutet genau das. Die, die verdreht worden sind. Und deshalb die Komischen, die Merkwürdigen, die Unvernünftigen, die eigentlich nicht rational sind, die unvernünftig sind, die Unvernünftiges fordern, mit denen man nicht reden kann, mit denen man nicht argumentieren kann, nicht resonieren, die verstehen keine Argumente, die kennen nur Eigenwilligkeit. So wie ich es sage, so hat es zu sein, und wenn es falsch ist. Auch diesen, sagt Petrus, soll man sich unterordnen und bereit sein zu leiden. Und deshalb spricht er auch gleich vom Leiden. Die Verse 19 und 20 sprechen von dem richtigen Leiden, das Gott wohlgefällig ist. Denn das ist Gnade, wenn jemand wegen des Gewissens vor Gott Betrübnisse erträgt. Hier haben wir das Wort Gnade im fast ursprünglichen Sinne gebraucht. Wir gebrauchen es heute nicht mehr so. Gnade bedeutet hier das, das angenehm ist. Und so können wir übersetzen, denn das ist etwas Angenehmes, das heißt vor Gott Angenehmes und deshalb auch in der Gemeinde, wenn jemand wegen des Gewissens vor Gott Betrübnisse erträgt. Wenn wir verletzt werden, Wir haben hier dasselbe Wort, das gebraucht wird, wenn es heißt, betrübt nicht den Heiligen Geist, verletzt ihn nicht. Wir werden oft verletzt durch merkwürdige Vorgesetzte. Besonders Christen können so verletzt werden. Und zwar, weil sie nach ihrem gereinigten, geheiligten, wiedergeborenen Gewissen gehandelt haben. Sie haben ihre Arbeit in rechter Weise getan und das kann Nachteile einbringen. Wenn ein Chef verlangt, sage, dass das schon unterwegs ist und es wird morgen da sein, ja? Der Artikel, der jetzt angefragt ist. Der Angestellte weiß sehr wohl, dass es noch gar nicht bestellt worden, ja? Das ist nur eine Ausrede. Oder eine Sekretärin muss sagen, sage, der Chef ist nicht da. Ja. Wenn jetzt ein Angestellter, ein Diener gleichsam, dem Gewissen nach handelt, dann hat er Negatives einzustecken. Und Petrus sagt, wenn ihr dann zu leiden habt, weil ihr vor Gott in rechter Weise dem Gewissen nach gehandelt habt, dann ist das vor Gott angenehm. Und wenn das vor Gott angenehm ist, dann ist es auch für mich angenehm. Dann kann ich es auch annehmen. Wenn es Gott angenehm ist, dann kann ich es auch annehmen. Vor Gott ist es angenehm und ich kann dann vor ihm auch Betrübnisse ertragen und dabei ungerechterweise leidet, sagt er. Vers 20. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr gesündigt habt und Streiche erduldet? Wenn ihr dann sehr geduldig seid und leidet, das ist ja kein Ruhm. Das kommt euch ja, steht euch ja zu. Ja. Jedoch, wenn ihr Gutes tut und leidet, ihr es erduldet, das ist etwas Angenehmes. Oder wörtlich Gnade. Das ist etwas Angenehmes vor Gott. Denn jetzt kommt das Leitbild, das Vorbild. Aber Petrus gebraucht hier nicht das Wort Vorbild. Das ist ein anderes Wort. Hier haben wir das Wort Leitbild. Jesus ging voran und hat uns ein Vorbild gegeben, aber nicht nur ein Vorbild. Das heißt, wir sind nicht nur Imitierende von Jesus, sondern der Jesus, der uns vorangegangen ist und uns einen Weg gezeigt hat, der lebt heute in mir. Und durch seinen Heiligen Geist will er mich dazu bringen, heute so zu leben, wie er damals lebte. Das heißt, ich bin nicht nur auf meine eigenen Möglichkeiten angewiesen, einem Bild nachzueifern und dieses zu imitieren, sondern der, der dort mein Vorbild war, der lebt heute in mir und gibt mir heute die Kraft, das zu tun, denn er ist derselbe geblieben. Der, der damals so lebt, der kann heute noch so leben. Nur gebraucht er jetzt mich, meinen Leib, meine Person, um auf dieselbe Art und Weise zu handeln und zu sprechen. Denn hierzu wurdet ihr gerufen, nicht berufen, gerufen. Was heißt gerufen? Wann wurden wir gerufen? An dem Tage, als wir zu Jesus fanden. Und vielleicht schon lange vorher, durch Evangelisten, durch den Heiligen Geist, durch die Botschaft von Jesus Christus, wurden wir gerufen zu Jesus. Warum rief uns Jesus zu sich? Nun, wir wurden gerufen, um Sündenvergebung zu bekommen. Wir wurden gerufen, um Kinder Gottes zu werden. Wir wurden gerufen, um eines Tages bei Jesus zu sein. Das ist unsere Hoffnung. Aber Petrus sagt, wir wurden auch zu Jesus gerufen, um so zu leiden, wie er litt. Das gehört zur Bestimmung in unserer Bekehrung. Deshalb sind sie bekehrt worden, um zu leiden. Das gehört zum Christsein. Wer Gott wohlgefällig leben will, sagt Paulus zu Timotheus, der hat zu leiden. Jeder Christ hat zu leiden. Der eine so, der andere so. Und jedes Maß und jede Form von Leiden sind persönliche Führung Gottes. Da ist kein Schema. Wir sind alle anders. Und Gott hat andere Wege mit einem jeden von uns. Und diese Wege sind Formen oder Situationen, in welchen wir ihn verherrlichen dürfen. Er bestimmt meinen Lebensweg, die Form meiner Lebensweise. Und wenn der eine mehr zu leiden hat als der andere, dann ist das die bestimmte Form, in welcher Gott will, dass ich ihn verherrliche. Ich habe vorhin gesagt, wir sind nicht nur gerufen, aktiv Gutes zu tun, auch passiv Gutes zu tun. Wir müssen nicht immer wirklich dienen und Menschen zu Jesus führen. Wir müssen oft passiv Gutes tun, einfach hinnehmen. Aber in dieser Art von Leben, in dieser Lebensweise, einfach Gott wohlgefällig sein, ihm Freude machen. Denn was ist das letzte Ziel unseres Lebens? Gott Ehre zu bereiten, dadurch, dass wir ihm ähnlich werden. Und wenn die Leiden dazu beitragen können, dann ist das mein Lebensdienst. Oder vielleicht nur für eine kürzere Zeit. Er hilft dem Sklaven hier, Sinn zu bekommen, einen Sinn zu bekommen für in seinem Lebensweg. Der Sklavendienst kann sinnlos sein. Er kann sein Leben nicht richtig verwirklichen. Er kann sich selbst vielleicht nicht verwirklichen. Das große Thema von heute, Selbstverwirklichung, das ist nicht das Ziel eines Christen, sich selbst zu verwirklichen. Das Ziel des Christen ist, Jesus zu verwirklichen in meinem Leben. Das Bild von Jesus soll verwirklicht werden. Und das kann im Leiden eines Sklaven geschehen. Hierzu wurdet ihr gerufen, weil auch Christus für uns litt. Und wenn Jesus Christus für mich litt, dann sagt Petrus, ist es implizit, das heißt, es liegt darin, selbstverständlich, dass ich dann auch für ihn leide. Er litt für uns und hat uns ein Leitbild hinterlassen, damit ihr seinen Fußtapfen nachfolgen möchtet. Wie schön. Fußtapfe für Fußtapfe. So Schritt für Schritt ihm nachgehen, wie er es halt bestimmt. Der keine Sünde tat, und deshalb wollen auch wir nicht sündigen in der Nachfolge, noch wurde falsch in seinem Munde gefunden. Jakobus sagt, wer mit dem Munde nicht sündigt, der ist vollkommen. Mit anderen Worten, die Zunge ist das letzte Glied, das sich bändigen lässt. Alles andere ist leichter zu besiegen. Wenn Jesus als vollkommener Mensch hingestellt wird, dann kann das am Beispiel des Mundes gesagt werden. Jesus hat mit dem Munde nie gesündigt, folglich war er überall vollkommen. Noch wurde in seinem Munde falsch gefunden, nichts Unrichtiges, der, als er gescholten wurde, nicht widerschalt, als er litt, nicht drohte mit Vergeltung. Hätte er tun können, es aber dem übergab, der in Gerechtigkeit richtet. Und das sollen dann wir, meint Petrus. So wie Jesus handelte in seinem Leiden, so sollen wir. Wir sollen die Rache, die Vergeltung ihm übergeben. Herr, du wirst vergelten. Haben wir gehört? Hierin liegt eine große Wahrheit. Heute ist es nicht mehr so schlimm. Aber vor einigen wenigen Jahren kursierte sehr stark die Auffassung, auch unter Christen, dass Macht in sich böse wäre. Macht ist nicht böse in sich. Gott ist mächtig und gebraucht Macht. Und Gott wird töten. Gott kann krank machen. Gott ist ein Herrscher und er gebraucht seine Energie, seine Stärke, seine Gewalt. Das ist nicht Sünde von Gott. Es ist nicht Sünde für einen Staat, ein Organ zu haben, das dafür sorgt, dass die Gesetze eingehalten werden. Und dieses Organ darf das Schwert tragen, sagt Paulus. Das ist nicht Sünde. Macht ist an und für sich nicht Sünde. Und jetzt weiter. Es ist nicht Sünde, wenn Böses vergolten wird, wenn es gestraft wird mit Macht, mit Gewalt. Gewalt ist die einzige Sprache, die die Sünde kennt. Die einzige Sprache. Die Sünde wird einmal mit Gewalt besiegt werden. In der Person Satans, mit Gewalt. Wir Christen sind erlöst worden von der Macht der Sünde durch die Gewalt, in die Jesus sich selbst begab und er ließ sich töten. Und letztlich war das ein Handeln Gottes. Das Gericht Gottes fiel auf ihn, stellvertretend. Und er hat nun an meiner Stelle die Strafe für die Sünde, die Macht, die Gewalt über die Sünde, die Strafgewalt über die Sünde getragen. Und durch diese Gewalt, diesen Gewaltakt bin ich frei geworden. Und nun brauche ich nicht mehr Gewalt anzuwenden. Ich brauche auch nicht bei anderen Gewalt anzuwenden. Aber das heißt nicht, wenn ich misshandelt werde, dass ich nicht wünschen darf, dass der andere bestraft würde. Ein guter Christ, ein gesunder Christ wünscht, dass Gerechtigkeit waltet. Er liebt den Sünder von ganzem Herzen, aber er hasst die Sünde des Sünders und er will, weil er Gott höher achtet als diesen Menschen. Er will, weil er Gott gehört, einem gerechten Gott, er will, dass der Wille Gottes getan wird und die Sünde bestraft wird. Und ferner, er trägt in sich ein gereinigtes Gerechtigkeitsempfinden. Dieses Gerechtigkeitsempfinden ist sensibilisiert worden. Und deshalb ist es für einen Christen noch schmerzlicher, wenn er Unrecht leiden muss. Und er hat ein Recht zu wünschen, dass die Sünde, die ihm getan wird, die Ungerechtigkeit, die ihm getan wird, dass die bestraft wird. Nur gerade da muss er vor Gott handeln. Herr, ich übergebe das dir. Nicht ich bin die Polizei, nicht ich nehme die Gewalt in meine Hand. Wenn der Staat das nicht tut, du wirst es tun. Ich überlasse es dir. Ich bin nicht der, der hier vergilt. Du wirst das tun zu deiner Zeit. Wenn nicht hier, dann dort eines Tages. Aber Herr, ich kann warten. Ich kann leiden. Du gibst mir die Kraft dazu. Ich bin bereit, den Mund zu halten, die Hand zurückzuziehen. Das braucht Kraft. Aber unser Sieg besteht nicht darin, dass wir einfach alles dulden. Wo es möglich ist, sollen wir ins Gewissen der Sünder sprechen. Das ist die Losung von Paulus. Wir sprechen Menschen ins Gewissen, wenn wir verkünden. Aber wo das nicht angebracht oder am Platz ist, sind wir bereit zu leiden. Aber auf jeden Fall nehmen wir nicht die Waffe in die Hand, wenn wir nicht gerade zur Polizei gehören oder zum Durchführungsorgan des Staates. Wenn wir nicht dran sind zu handeln, dann sollen wir nicht, weil wir Christen sind, handeln. Aber das heißt nicht, dass Sünde nicht vergolten werden sollte, dass Ungerechtigkeit nicht bestraft werden sollte. Deshalb können wir es ihm übergeben. Aber es wäre ja nicht zu übergeben, wenn wir es einfach so loslassen. Dann ist ja nichts zu übergeben. Wenn Sünde nicht bestraft werden soll, was übergeben wir dann noch? Nein, gerade weil Sünde und Ungerechtigkeit bestraft werden müssen, dann, deshalb können wir alles ihm überlassen. Und er wird handeln. Es gibt noch einige andere Stellen, die genauso sprechen. Wer sie notieren will, Philipper Kapitel 1, gegen Ende des Kapitels, etwa 27, wenn ich mich nicht irre. Und dann eine zweite Stelle, 2. Thessalonicher Kapitel 1, wo Paulus den Christen zuruft, zu warten, Gott wird die Sache in seine Hand nehmen. Dazu sind wir gerufen, heißt es in der Schrift, so zu leiden. Der in Gerechtigkeit richtet, Gott wird richten, der selbst unsere Sünden in seinem Leibe auf das Holz trug. Wörtlich auf den Baum. Das kommt aus dem Alten Testament, ich glaube aus 5. Mose, wo man aus einer Zeit, wo man Menschen an einem Baum, an einem Ast des Baumes erhängte. Das Kreuz wird mit diesem Namen bezeichnet. Als Baum, das heißt, als, es ist ein, eine Form von Galgen. Jesus Christus hat meine Sünde in seinem Leibe, das heißt stellvertretend, als er im Körper litt, hat er stellvertretend, ist er ans Kreuz gegangen, ans Holz für mich. Er trug meine Sünde, das ist eine Ausdrucksform für Stellvertretung. Damit wir, und nun kommt eine sonderbare Ausdrucksweise, hören Sie gut zu, damit wir den Sünden zu Nichtseienden geworden. Eigentlich steht hier nicht gestorben, aber es steht ein Wort, das dieses bedeutet. Nur ist es noch stärker. Gestern Abend sprach ich ganz kurz über das Wort werden. Manchmal wird sind oder seid, finden wir in unseren Übersetzungen, aber genauer heißt es werden. Das ist das Wort, das wir hier haben, an dieser Stelle. Nichtseiende oder Nichtgewordene, Nichtdaseiende. Damit wir den Nichtseienden zu Nichtseienden geworden. Entschuldigung, ich könnte mich irren, ich müsste jetzt vorsichtig sein. Aber auf jeden Fall bedeutet es Nichtseiende. Das heißt, wenn Jesus an meiner Stelle gestorben ist, dann bin ich nicht mehr. Und es ist insofern bedeutungsvoll, dass Petrus dieses Wort gebraucht, als gerade wenn wir Unrecht leiden müssen, wir dazu tendieren, uns selbst zu rechtfertigen als solche, die etwas sein möchten. Wir haben ein Bedürfnis zu sein, da zu sein. Wir wollen nicht sterben und nicht nur das. Wir wollen mehr als am Leben bleiben. Wir wollen etwas bedeuten. Wir wollen nicht beschimpft werden. Wir wollen nicht wie nichts betrachtet werden. Wir wollen in den Augen Gottes, in den Augen der Menschen etwas gelten. Wir fühlen uns verletzt, wenn unser Image nicht entsprochen, wenn unserem Image nicht entsprochen wird. Und nun sagt Petrus, Moment einmal, wenn Jesus für dich starb, dann bist du eigentlich nicht da. Du existierst gar nicht. Nur weil du wiedergeboren bist, existierst du in den Augen Gottes, aber du hast keine Rechte hier auf Erden. Das geht sehr tief. Wenn Jesus für mich starb, dann sagt Paulus, bin ich gestorben. Wenn Jesus an meiner Stelle starb, dann bin ich gestorben. Also, Vorsicht in der Selbstverteidigung, damit wir nicht nur Nichtseiende, sondern den Sünden sind wir Nichtseiende. Das heißt, in Bezug auf die Sünde muss ich nicht handeln. Ich muss nicht sündigen. Wenn die Sünde eine Einladung an mich heranträgt, bin ich nicht da. Ich existiere nicht. Den Sünden zu Nichtseienden geworden, das ist die Folge der Stellvertretung des stellvertretenden Todes Christi für mich. Damit wir aber der Gerechtigkeit leben möchten, ganz und gar für das Richtige, durch dessen Wunde ihr geheilt wurdet. Natürlich zitiert Petrus hier aus Jesaja 53. Durch seine Wunde sind wir geheilt. Wie geheilt? Petrus spricht hier nicht von Krankheit. Er spricht hier von der Sünde. Wir sind geheilt worden von der Sünde. Aber natürlich eines Tages wird auch infolge des Todes Jesu am Kreuz alle Krankheit behoben werden. Aber erst wenn Jesus kommt, nicht heute. Heute werden wir innerlich geheilt, das heißt von unserer Sünde geheilt. Wir werden gereinigt. Vers 25, denn ihr wart wie irrende Schafe. Jesaja 53, Vers 6. Jedoch seid ihr nun umgekehrt. Ihr seid nicht mehr auf dem Wege der Irre, wie Schafe. Ihr seid umgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Er ist der gute Hirte. Er hat sein Leben gelassen für die Schafe. Er hat gesucht und gefunden und ich habe mich finden lassen. Und, sagt Petrus, er ist auch jetzt mein Aufseher. Er sieht nach dem Rechten. Später wird er sagen, die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und sein Ohr hört hin, wenn sie schreien, wenn sie rufen. Dieser Hirte ist ein treuer Hirte und schaut nach jedem Schaf und er weiß, wann wir benachteiligt werden. Er weiß, wann wir etwas einzustecken haben, wenn wir nach unserem Gewissen handeln, an dem Gewissen, das vom Wort Gottes und von dem Heiligen Geist geprägt ist. Er weiß das. Jesus lässt uns nicht alleine. Er verlässt uns nie. Er schaut nach uns und er versorgt uns. Und wenn wir zu leiden haben, müssen wir grundsätzlich festhalten, der Herr ist mein Hirte und mir mangelt rein nichts. Ich habe, was ich brauche und ich soll es mir genügen lassen. An seiner Gnade darf ich mir genügen lassen. Was er in mein Leben hineinschickt, ist eben notwendig. Und was er mir vorenthält, das ist nicht notwendig. Danach muss ich gar nicht greifen. So wie er mich führt, ist es richtig. Er ist ein Hirte und als solcher ein rechter Aufseher, der nach allem schaut, er sieht nach allem. Mich bewegt das immer wieder, wie die Mutter in dem Haus, wo ich wohne, nach der Tochter schaut, ja, beim Tisch. Das Auge ist da, hilflos, aber ein anderer schaut danach, der Vater schaut und so weiter. Immer die Augen offen. Ja. Und so ist Jesus. Er weiß um meine Umstände. Er weiß um meine Begrenztheit. Er weiß um meine Nachteile, die ich hier in dieser Welt von der Gesellschaft zu leiden habe. Aber er sieht, er hat Aufsicht, positive Aussicht. Er schaut nach allem. Und wenn wir das nicht empfinden und wir das nicht spüren und in unserem Empfinden meinen, wir sind ganz alleine gelassen, dann wollen wir doch Gottes Wort hören, diesen Vers, diese Zusagen hören, mit unserem Ohr und ihnen Glauben schenken und uns das einprägen lassen und sagen, uns selbst sagen, so steht's geschrieben und es ist wahr, der Herr ist da, ich spüre ihn nicht, ich sehe ihn nicht, aber er ist da und er sorgt für mich und er wird für mich sorgen. Heute ist in seiner Hand, morgen ist in seiner Hand, und Gott sei Dank, auch gestern ist in seiner Hand. Ich freue mich so, dass meine Sünden weggetan sind. Meine Vergangenheit ist aufgearbeitet von Jesus. Und auch meine Versäumnisse heute als Christ sind in seiner Hand. Darf ich ein kleines Beispiel geben zum Schluss? Als kleine Hilfe. Mir ist eine große Gehilfe gewesen, ein kleines Wort von Jesus. Da waren doch 12 Männer mit Jesus. Und die Frauen waren, insofern es Frauen gab für diese Männer, die waren zu Hause. Die sind nicht mit ihnen gereist. Ab und zu sind sie vielleicht mal wieder nach Hause gegangen, sind dort aufgetaucht und haben nach dem Rechten geschaut. Aber sie waren bereit, alles zu verlassen. Aber sie waren Männer. Und es fehlten manchmal die Frauen. Und eines Tages stellt einer der Jünger fest, Junge, wir haben kein Brot. Sie waren so vertieft in die theologischen Probleme wahrscheinlich und in dem, was Jesus tat und so weiter. Mit einmal stellt man fest unterwegs, wir haben vergessen, Brot mitzunehmen. Und ja, das kann Männern passieren, nicht wahr? Frauen passiert das nie, aber Männern. Ja. Und was sagt jetzt Jesus? Und hätte er folgenderweise sagen können, wie wir das manchmal hören. Ja. Also meine Jungs, ihr seid jetzt in der Bibelschule. Und ihr werdet Missionare werden. Und da werdet ihr euch versorgen müssen. Ich weiß nicht, ob Herr Halstenberg diese Sprache mal gehört hat, auf der Bibelschule. Aber ihr müsst lernen, für euch selbst zu sorgen. Wenn ihr das jetzt nicht tun könnt, ich kann euch da nicht gebrauchen. Ihr dürft nicht immer vergesslich sein. Also prägt euch das ein. Nee, so hat er nicht gehandelt. Er weiß, was sie sagen. Sie genieren sich, ihm das zu sagen. Wer weiß, was sie da sprechen? Wir haben kein Brot. Was werden wir essen? Ja. Die Bergpredigt war längst vergessen. Dann sagt er, warum macht ihr euch Gedanken? Ihr habt ja kein Brot mitgenommen, gell? Ja. Warum macht ihr euch Gedanken darüber? Wart ihr nicht dabei, als 5000 nichts zu essen hatten? und sie wurden satt. Wie viel blieb übrig? Wart ihr nicht dabei, als 4000 gespeist wurden und mehr? Das waren nur die Männer und dann waren auch Frauen und Kinder. Und wie viel blieb übrig? Und sie wurden alle satt. Und wenn ihr jetzt vergessen habt, meint ihr, ich könnte euch nicht versorgen? Ist das nicht schön? Jesus beschuldigt uns nicht, wenn wir als seine Nachfolger mal was versäumen. Wir wollen ja ihm nachfolgen. Natürlich, wenn wir sündigen und wir sind lässig, dann natürlich muss er dort eingreifen. Aber das war jetzt nicht notwendigerweise der Fehler. Jesus kann auch Versäumnisse in seine Hand nehmen. Meine Vergangenheit und meine Gegenwart und meine Zukunft sind in seiner Hand. Ihm darf ich mich anvertrauen. Wollen wir das tun? Ich möchte Ihnen Mut dazu machen. Und jetzt wollen wir zum Schluss beten. Herr, wir danken dir, dass du uns diese kurze Woche gegeben hast, in der wir miteinander Gemeinschaft haben konnten. Und wir bitten dich, Herr, lass das schleunigst vergessen werden, das nicht von dir war. Aber lass dein Wort nicht vergessen werden. Lass es tiefer ins Innere hineinkommen und dort Wurzel fassen, keimen, Frucht tragen. Ich bitte dich, Herr, führe du uns weiter. Jeden von uns hier, lege deine Hand auf jeden, führe du ihn weiter. Und ich bitte dich, Herr, dass wir uns eines Tages vor deinem Thron alle wiederfinden. Amen.